So, ihr Lieben, ich begrüße euch alle heute zu der Botschaft und ich hoffe, dass das hier alles gut funktioniert. Ich muss das mal noch weiter hoch tun. So, jetzt wollen wir einfach schauen. Die Botschaft von heute, die mir der Herr gegeben hat, die ist, das sehen wir gleich, sie wird nicht nur unseren Kopf berühren, sondern auch unser Herz. Und ich fange an mit der Thematik, die Gott mir gegeben hat. Der hat gesagt, du musst darüber predigen, das ist ein Muss. Und ich habe dann Zeugnisse bekommen, die nächsten Tage von Leuten, die mich angerufen haben. Und die mich angerufen haben, die wussten nicht von meinem Predigttext. Sie wussten das nicht. Nun, das Thema heißt, hüte dich vor den Schlingen des Fallenstellers und gib Acht auf die Reden deines Mundes. Da gibt es Fallen, Schlingen, Gruben, die von außen kommen, von anderen kommen, auch oder vielleicht gerade in der Endzeit von Kindern Gottes gegenseitig. Und mir ist interessant, wie ich diese Bibelarbeit gemacht habe. Das hat mich so tief berührt. Und zwar sind da etwas, und das geht direkt vom alten Bund in den neuen Bund. Und es ist nicht so, dass wir sagen können, ach, das ist ja der alte Bund. Das ist ja längst kalter Kaffee. Nein, dasselbe Wort hat der Herr im neuen Bund gebracht. Und letztlich ist das das Thema, worüber ich heute spreche, wird mit zu dieser großen Scheidung beitragen, bei zwischen den Kindern Gottes, weil sein Wort scheidet. Und es geht hier um das Wort Gottes. Jesus ist das Wort, das lebendige Wort. Aber wir können eben nicht nur von Offenbarungen leben, die wir irgendwie so in unserem Spirit, in unserem Geist haben. Die Offenbarung muss auch im Wort gegründet sein. Und wenn wir nicht in das Wort hineingehen, dann vergiss es einfach. Deshalb prüfe ich Offenbarungen anhand des Wortes Gottes. Nun kommen wir zu Psalm. Ich fange an mit Psalm 16, 8. Da ist etwas, das ist ganz, das geht durch wie ein roter Faden bis zum Schluss. Aufschauen auf Jesus allein. Warum und weshalb? Das lernen wir hier in dieser Botschaft. Das sagt David. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ihr Lieben, wir predigen das einfach so. Aber ist das auch die Realität in unserem Leben? Haben wir wirklich den Herrn stets oder alle Zeit vor den Augen? Wenn wir das nämlich nicht tun, geschieht etwas. Das ist wie beim Autofahren. Du schaust einen Moment weg. Ein Bruder in Christo, der auch ein Diener Gottes ist, schrieb mir ein Mail vor 2 Wochen, dass er durch einen Sekundenschlaf einen schweren Autounfall verursacht hat. Nur weil er einen Sekunden eingeschlafen hat. Er hatte die Situation nicht im Griff. Verstehen wir, welche Folgen das hat? Das heißt jetzt nicht stur da gucken, sondern innerlich mit dem Herrn verbunden sein. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er mir zur Seite steht, das musst du wissen, dass er das tut, werde ich nicht zu Fall kommen. Gib Acht auf den Weg, auf den du gehst, denn die Fallensteller gehen umher. Der Fallensteller, der uns am meisten hasst, wissen wir, ist Satan. Aber er benutzt Menschen, die uns zu Falle werden. Psalm 38, 13, da sagt er, David, die mir nach dem Leben trachten, legen mir Schlingen. Und die mein Unglück suchen, besprechen meinen Untergang. Sie ersinnen Lügen den ganzen Tag. Das ist nicht nur bei David. Das ist auch heute gerade bei Christen der Fall. Es kommt die Stunde und wird immer näher, wo die Christenverfolgung zunimmt. Und du siehst es schon bei den Juden in Deutschland, in der Schweiz, in Europa. 5000 französische Juden gehen wieder heim nach Israel, weil ständig werden gegen sie Anschläge ersonnen. Erst die Juden, dann die Christen. Das ist real, ihr Lieben. Psalm 25, 15. Deshalb steht in Neues Leben. Ich richte meine Augen stets auf den Herrn, denn er allein wird mich aus den Fallen befreien, die meine Feinde mir stellen. Denk mal nur allein über die zwei Sätze nach, wo ich jetzt gesagt habe. Nur der Herr in Verbindung mit dem Herrn. Ist das so? Nun gehen wir zu Jeremia 9,3,8. Da sind Passagen, die Jesus später verwendet hat, auch. Und ich möchte das vorlesen, weil es wichtig ist. Und der Geist Gottes gibt dir diese Botschaft, weil er weiß, was auf dich, auf mich, auf uns alle zukommt. Pass auf, wir leben in einer Zeit, wo wir nicht sorglos sein dürfen. In dem Sinn, alle Sorgen auf ihn werfen, aber nicht einfach durchs Leben gehen wie Hans Kuck in die Luft. Sondern wir sollen klug und weise sein. Und darum hier sagt der Prophet Jeremia, später hat es Jesus gesagt, hütet euch, aber vor wem? Pass mal auf, ein jeder vor seinem Freund und setzt auf keinen Bruder euer Vertrauen. Denn jeder Bruder, das ist in der Welt so, treibt Hinterlist. Und jeder Freund geht als Verleumder umher. Es geht in dieser Thematik auch um falsche Zeugen, um Verleumdungen. Ist das Herz voll ist? Ein unbeschnittenes Herz? Das sind Dinge, die im Leib Christi genau so geschehen. Wir werden noch darauf kommen. Und der Herr sagte ja prophetisch dann, gesagt, dass selbst in der Familie das Schwert durchgeht. Die einen werden den anderen verklagen. Schwiegertochter, die Schwiegermutter und so weiter. Hier sagt es Jeremia, und sie betrügen einer den anderen. Wahrheit reden sie nicht. Sie lehren ihre Zunge, Lügen zu reden. Sie mühen sich ab, böse zu handeln. Und jetzt sagt er Folgendes, pass mal auf, und dasselbe gilt für uns alle. Wir sind ja von Gott mit dem Blut Jesu erkauft. Wir sind Eigentum Jesu, wir sind das Licht der Welt. Aber jetzt heißt es auch bei uns, da, was hier steht, das trifft zu. Deine Wohnung ist mitten in Betrug. Was dich umgibt, die Menschen, die leben in Betrug, in den Firmen, in Geschäften. Du kannst heute keinen normalen Geschäftsbetrieb aufrechterhalten, wenn du nach dem Wort Gottes gehen würdest, weil überall Betrug ist. Selbst der Richter treibt Betrug. Das habe ich erlebt, wo ich für einen Bruder im Herrn vor Gericht stand, um für ihn auszusagen. Dann sagte mir der Richter zur Antwort, als ich sagte, aber lieber Mann, das ist ja gegen Gottes Wort, die Bibel. Dann sagt er, ja, die Bibel ist auch nicht unser Rechtsbuch. Wir haben unsere eigene Gesetzgebung. Das ist die Wahrheit. Wir leben wo? Mitten im Betrug. Aber nur darf der Betrug nicht uns ergreifen, in unseren Herzen sein, dass wir auch anfangen wie die anderen. Darum hat Gott damals sein Volk gesagt, hütet euch vor denen, dass ihr euch nicht vermischt, dass ihr nicht miteinander geht, sonst werdet ihr ihre Listen, ihre Sünden teilhaftig, ihr werdet genauso sein wie sie. Also ist die Absonderung, in der wir leben, die muss unser Herz ergreifen, nicht nur unseren Mund nominell. Ich bin ja in der und der Gemeinde, da ist das ganz cool. Ich habe jahrelang auf den Straßen von Zürich gedient und ich habe Gemeindeglieder erlebt, wo ich schockiert war. Ich dachte, ich darf die evangelisieren, weil schließlich rauchten die Haschisch. Und dann fing ich an, ihnen zu sagen, du, darf ich dir das Wort Gottes? Er sagte, du hör auf, ich bin in der ICF. Sag ich, Entschuldigung, wo bist du in der ICF? Ja, schon 2 Jahre. Ja, sag ich, und hat noch nie jemand gegen Haschisch gepredigt und über das? Nein. Ein cooler Lobpreis. Verstehst du, worum es geht? Wenn keine Scheidung gepredigt wird, kommen Tausende in deine Gemeinde. Das verspreche ich dir. Aber es sind wenige, die durch das Nadelöhr kommen, weil sie ihr Leben lieben. Da geht aber das Schwert durch. Das macht nicht ich, das macht der Herr. Und er kam mit dem Schwert Gottes in den Mund und er schied und er sagt zu den 7 Gemeinden, überall hat es einen Spruch, ich habe für dich, ich habe gegen dich. Wir kommen nicht drum herum, es wird eine Scheidung geben. Und jetzt hier steht es, vor lauter Betrug weigern sie sich, mich zu erkennen, spricht der Herr. Daraus spricht der Herr, der Herrscher. Hast du auf die Uhr geguckt? Siehe, ich will sie schmelzen und läutern. Es handelt sich ja darum Israel. Denn wie sollte ich sonst verfahren mit der Tochter meines Volkes? Und jetzt sagt er das, was aus seinem Volk geworden ist. Und das ist auch bei dem Volk Gottes so, bei uns aus den Heiden, aus den Nationen, die ihr Leben nicht auf den Altar legen, die zweigleisig laufen, das zum Abfall tendiert. Da sagt er Folgendes über sie, über das Reden, über ihr Reden. Du wirst daran erkannt, was du sagst. Ihre Zunge ist ein mörderischer Pfeil. Man redet Betrug, mit seinem Mund redet man Frieden zu seiner Nächsten. Aber in seinen Innern legt man ihm einen Hinterhalt, das heißt, man bereitet ihm eine Schlinge, einen Fallstrick. Wow. Und liebt Gott sowas? Nein. Er sagt hier, sollte ich so etwas nicht an ihnen heimsuchen, spricht der Herr? Oder sollte sich meine Seele an einer Nation wie dieser nicht rächen? Also Gott hasst Verleumdung, üble Nachrede. Er hasst das gottlose Reden. Matthäus 10, 17, 22. Hier sagt der Herr, hütet euch aber vor den Menschen. Da wieder dasselbe. Denn sie werden euch den Gerichten ausliefern, in ihren Synagogen werden sie euch geißeln und so weiter. Dann sagt er, sorgt euch nicht, wenn sie euch dorthin bringen, wie ihr reden sollt, denn der Heilige Geist wird es euch geben. Und dann sagt er dann im Vers 21, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern, ein Kind sein Vater und umgekehrt. Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wir sehen also, das geht durch vom Alten bis ins Neuen Bund. Da ist etwas, was gleich geblieben ist. Das ist die Bosheit der Menschen, die das Kreuz nicht können. Wir haben vorhin ein Zeugnis gehört von Mark. Das, was ich jahrelang gepredigt habe, dass wir unseren alten Menschen, unser Fleisch, kann sie nicht bekennen, immer wieder ans Kreuz bringen müssen. Auch das gottlose Reden. Aber das kommt aus dem Herzen heraus. Jeremia 17,9 sagt diesbezüglich, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Matthäus 15,18-19, denn was aus dem Mund herauskommt, kommt aus den Herzen. Das verunreinigt den Menschen, denn aus den Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl und jetzt kommt das, falsche Zeugnisse und Lästerungen. Ich werde heute sehr viel auf falsche Zeugnisse und Verleumdungen eingehen, weil sie unter den Christen zunehmen. Gott hat zu mir gesagt, das nimmt unter den Kindern Gottes zu. Einer verleumdet den anderen, einer zieht über den anderen her. Ohne darüber nachzudenken, was das für Konsequenzen hat. Aber wir werden heute durch das Studium vom Wort Gottes sehen, dass das einen gewaltigen negativen Effekt hat für denjenigen, der da drin bleibt, der es ständig ausübt, an allen seinen Brüdern und Schwestern, unbedacht redet und so einen Bumerang-Effekt, der für sich schädlich ist, auslöst. Ihr wisst ja, wie Bumerangs, die wirft man weg. So hat man früher bei den Aborigines in Australien dieses Instrument geworfen. Und wenn du nicht aufpasst, kommt es zurück und es schlägt dich an den Kopf. Und das nennt sich dann Gericht Gottes. Gericht Gottes, weil er muss anfangen damit. Lesen wir 3. Mose 19,16. Das gilt im Neuen Bund wie im Alten. Da steht, du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen das Blut deines Nächsten, denn ich bin der Herr. Ich habe dann mal geguckt und da steht drin im Gesetz bei uns in Deutschland, und ich habe es auch gelesen in der Schweiz, die Gesetze gleichen sich, gibt es ein Gesetzbuch, Verleumdung. Erstens, Rufschädigung durch falsche Aussagungen oder Behauptungen. Zweitens, im deutschen Strafrecht, Straftatbestand des Paragraph 187 im StGB, der verwirklicht ist, wenn jemand, also was ist Verleumdung, wenn jemand wider besseres Wissen über einen anderen eine unwahre Tatsache, also eine Lüge, also Vorgänge oder Zustände der Vergangenheit oder der Gegenwart, die dem Beweis zugänglich sind, behauptet. Das heißt, als nach seiner eigenen Überzeugung als wahr hinstellt oder verbreitet, sie also als Gegenstand fremden Wissens weitergibt, die dazu geeignet ist, diese Person verächtlich zu machen, das heißt Rufmord. Ihn in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder seinen Kredit zu gefährden. Für die gibt es Gericht. Im Neuen Bund lesen wir, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, damit er nicht unter Gericht fällt. Viele von uns laufen herum und ich möchte das kurz zusammenfassen. Es ist wie mit den kleinen Füchsen, die den Weinberg verderben. Man hält's, ach, das ist doch nicht so schlimm, man irrt so schnell mit der Zunge, das ist doch alles nicht so tragisch, wer irrt sich schon nicht? Und man sagt, okay, das ist, Gott nimmt das nicht so genau, weil Gott ist ja Liebe. Aber Gott ist auch ein verzehrendes Feuer. Wer glaubt das? Heb mal deine Hand. Ich glaube, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Zweiter Mose 20, 16 steht auch 5. Mose 5, 20. Hier heißt es, das ist eines von 10 Geboten, und du sollst kein falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten ablegen. Lesen wir dazu 5. Mose 19, 15 bis 20. Was steht da? Das gilt im Alten wie im Neuen Testament. Wir werden das sonst schon merken. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten, wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von 2 oder 3 Zeugen soll jede Sache beruhen. Wenn aber ein falscher Zeuge gegen jemand auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, so sollen die Männer, die Streit miteinander haben, oder die Schwestern, Geschwister oder Brüder oder Väter, vor dem Herrn, vor die Priester und Richter treten, die zu jener Zeit in Amt sein werden. Und die Richter sollen es genau erforschen. Stellt es sich aber heraus, dass der Zeuge ein falscher Zeuge ist und gegen seinen Bruder ein falsches Zeugnis abgelegt hat, also die Unwahrheit, so sollt ihr ihm das antun, was er seinen Bruder antun wollte. Bumerang-Effekt. Als ich das gelesen habe, bin ich still geworden. Da wird all das, wenn du das kompakt zusammenfasst, da wird erstmal klar, wie schnell man sich mit der Zunge leichtsinnig versündigt und sagt, ja Herr, warum geht's denn mit mir nicht geistig vorwärts? Ich lieb dich doch. Du bist mir Slabe. Sehen wir, das sind Hindernisgründe, wo Gott, wenn wir näher zur Ewigkeit kommen, das kommen wir von Tag zu Tag. Und da rede ich jetzt noch nicht mal von der Entrückung. Aber von Tag zu Tag, wenn ich so, ohne das Läuterungsfeuer, durch das wir ja durchgehen müssen, durchgehe, dann wird es sehr heiß werden. Und wir denken uns nichts dabei, weil man gar nicht tief Gottes Geist tiefen Arbeit machen lässt an sich. Es geht aber in die Tiefe. In jedem Krieg wurde man angehalten, vor allen Dingen in den ersten Weltkriegen, Schützengräben herauszumachen. Mach mal in der Schweiz im Gebirge Schützengräben, wo alles Fels ist. Das kannst du am Nordseestrand locker machen. Das ist gar nicht so einfach. Und ich weiß, Gott hat mich viel dienen lassen an Brüdern, an leidenden Brüdern. Und ich habe dann ihnen prophezeit, ich sehe einen Schützengraben, der wurde ausgehoben. Und da gehst du rein. Ja, muss ich den selber graben? Aber wir sehen, dass es uns zur Hilfe ist. Als wir jetzt die Bilder gesehen haben von der Batterieabwehr von den Raketenabwehrbasis in Israels, den großen Kästen, da mussten das Bedienungspersonal musste sich vorher Gräben ausheben, Mulden wie Särge, dass sie sich da reinlegen konnten. Das ist ein Gebot. Also Gott will, dass wir in die Tiefe gehen, in die Tiefe seines Wortes. Da werden wir Sicherheit erlangen. Dann steht hier weiter, so sollte ihm das antun, was sein Bruder antun wollte, so sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten und die übrigen also die die Botschaft jetzt auch hören, sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr an solche bösen Taten in ihrer Mitte verüben. Jesus sagt das in Matthäus 18, 16 und in 1. Timotheus 5, 19 ist jetzt ein Wort von Paulus an Timotheus. Und das ist ein Wort, wo fast jeder Gemeindeleiter weiß oder jeder Vorsteher der Gemeinde von irgendeiner Gruppe, was da steht. Und wer hält sich schon dagegen? Oder wer hält sich schon daran? Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Ich werde auch angegangen mit diesen Dingen von lieben Geschwistern, aber da muss ich mir dann ins Zurückrufen, ins Gedächtnis, Herr, eine Aussage reicht nicht. Durch zwei oder drei Zeugen. Da musst du beten, Herr, wenn das von dir ist, dass es für mich wichtig ist, mach bitte, dass ich noch zwei andere Zeugen krieg. Das wirklich, das ist Gottes Wort. Und was Gottes Wort zusagt, das hält ja gewiss. Da kommen wir nicht drum rum. In 1. Petrusbrief warnt uns der Petrus und sagt, seht zu, wie er wandelt. Führt einen guten Wandel, also es geht um ein Zeugnis. Wir brauchen ein gutes Zeugnis, damit, wenn sie uns schon verleumden, als falsche Zeugen verleumden. Und das geht aber für mich, für meinen persönlichen Wandel, nicht mal der für meine Kinder, wenn sie erwachsen sind. Es geht nur für dich. Denk an den Propheten Samuel und seine Kinder. Denk an König David und so weiter. Sie standen nur am letzten für sich da. Es geht um dich, es geht um mich persönlich. Im 1. Petrus 3, 16, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern. Der Herr hat gesagt, wer mir nachfolgt, der wird verlästert werden, wie sie mich verlästert haben. Aber dann sollen sie den guten Wandel verlästern, falsche Zeugen sein. Damit sie darin zuschanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden. Und David betet im Psalm 27, 12, gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen gegen mich aus. Psalm 35, 11, es treten ungerechte Zeugen auf, sie stellen mich zur Rede über Dinge, von denen ich gar nichts weiß. Sie vergelten mir Gutes mit Bösen, verwaist ist meine Seele. Es trifft ja die Seele, immer wieder, es trifft die Seele. Nun, und wenn wir in die Bibel reingeht, da gibt es so viele Beispiele von Zeugnissen. Nehmen wir eine Person zum Beispiel hervor, nehmen wir Hiob hervor. Der Mann, der durch Leiden ging wie kein anderer in seiner Zeit, den Satan angetastet hat, der seine Kinder hat umgebracht. Seine Frau stand auf gegen ihn, sag ihn nicht los von deinem Gott, sag ihn ab und stirb. Und dann waren noch Freunde. Und lass uns einen dieser Freunde nur herausbicken. Und damit du auch das liest, das wusste ich auch nicht so genau. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste das nicht so genau. Es gibt ein spezielles Verhalten über falsche Zeugen. Ein Merkmal. Und weißt du, was das Merkmal ist? Was bei man drin steht, sie sind stolz. Stolz ist das Merkmal von falschen Zeugen. Stolz hat mit Überheblichkeit zu tun, mit falscher Selbstsicherheit, mit Ignoranz. Ich bin eher wie du. Wer bist du schon? Und jetzt pass gut auf hier. Eliphas trat als falscher Zeuge gegen Hiob in sein Elend auf. Es war nicht genug, dass der Hiob im Elend war. Und jetzt überleg mal, nimm das bitte jetzt in die heutige Zeit mit rein, dir geht schlecht. Und ihr wisst, wir leben ja heute in einem Kunterbund von Lehrmeinungen und Behauptungen. Der gehört der Healingsgruppe an, der andere gehört der Täufergruppe an, der andere gehört den an und die einen sagen, wenn du krank bist und du bekennst nicht mit deinem Mund, dass du geheilt bist, dann bist du ein Idiot. Du bist krank, weil du ein Idiot bist. Und was sagt hier der Hiob? Was sagt hier der Eliphas über Hiob? Er beschuldigt ihn. Er beschuldigt ihn. Denn deine Missetat, schreibt er, leert deinen Mund und du wählst die Sprache der Listigen. Dein eigener Mund, Hiob, verurteilt dich und nicht ich. Deine Lippen zeugen gegen dich. Bist du als Erster der Menschen denn geboren? Bist du vor den Hügeln hervorgebracht? Oder hast du Gottes Geheimnis belauscht und alle Weisheit an dich gerissen? Und jetzt hör gut zu, die Aussage jetzt. Siehst du Stolz und Hochmut dahinter? Er war ja viel jünger. Viel jünger wie Hiob. Was weißt du, dass wir nicht wüssten? Kommt dir das bekannt vor? Kommt euch das bekannt vor? Wenn andere kommen, was weißt du schon, was ich nicht weiß? Ein Schießtrack. Ist hart gesagt, aber es ist so. Ich habe es so oft erlebt. Darum vergeude nicht deine Zeit. Tausche nicht Geistlichkeiten aus mit einem anderen, der hochmütig ist. Er würde dich fertig machen. Der sagt, wer bist du schon? Als ich auf einer Fürbittekonferenz in Israel in den 90er Jahren war, 1986, wurde ich reingeführt und dann an den Tisch kamen zwei Schwarze aus Uganda. Die kannten mich nicht, aber ich war jahrelang in der Fürbitte. Hat jeden Tag 7 bis 10 Stunden gekämpft und gebetet, hab geweint im Auftrag Gottes und war zerbrochen dort. Und da kamen zwei junge Schwarze und die wurden hochgehoben von Derek Prince Ministries. Die saßen da, die blickten mich an, als wäre ich vom Mond. Mit einem derartigen Ausdruck, wer bist du schon? Wer bist du schon? Germany, wer bist du schon? Come to Uganda. We have revival. Ihr Deutschen. Und wisst ihr, wie schmerzhaft das ist? Ein großer Fürbitteleiter der damaligen Bewegung, auch ebenso, den ich kennengelernt habe, er ist schon im Himmel. Wir saßen zusammen auf einer riesen Fürbittekonferenz in Belfast mit über 42 Leitern weltweit. Und ich war damals im Fürbittedienst. Eine bezahlte mir den Flug, geh mit. Und dann ging der Bruder aus Deutschland, der den Flug bezahlt hat, ging auf die Toilette und dann sagte jener Leiter, er war der damalige Leiter der gesamten Fürbittebewegung weltweit, in charismatischen Bewegungen. Dann rührte er seinen Kaffee, er war gebürtiger Däne, schaute mich an und sagte, Bruder, wenn du mit mir in Kontakt kommen willst, du darfst mich nie persönlich anrufen, du darfst mich nie persönlich anschreiben, das geht alles über den Bruder hier. Also überlegst dir gut, wenn du zu mir kommen willst, musst du dich unterordnen. Sonst kannst du gar nicht zu mir kommen. Ich hatte ihn gar nicht gefragt. Ich hatte gar nicht den Wunsch. Und später kam dieser Mann unter einen schweren Fluch, war mehrere Jahre schwer krank in den größten Depressionen und hat Entschuldigungsbriefe geschrieben an alle Leiter, die er je verletzt hat, auch an mich. Ich habe geweint. Ich habe geweint. Ich habe gesagt, Gott, vergib ihn. Und er hat die Sünde eingestanden, sagte, wisst ihr, wir Propheten, er nannte sich Prophet, wir Propheten, wir sind hochgeistig tätige Leute und da kommt es vor, dass unter den Propheten, unter den Superwelten Gottes, dass viele Kämpfe sind. Jeder will höher als der andere sein. Ich habe es gemerkt. Ich habe mit den Indern aus Indien, aus anderen Ländern waren da. Die hatten da gar keine Möglichkeit zu sprechen. Da war nur Amerika und England. Amerika und England. Genauso wie in der Politik. Sehen wir der Hochmut? Sehen wir, was aus dem Herzen herauskommt? Was hier bei Eliphas war, ist auch da. Was verstehst du, dass uns nicht bekannt wäre? Hochmut. Und das auch eben im Neuen Bund. Lesen wir 3. Johannes 9 bis 10. Da schreibt Paulus, ich habe der Gemeinde geschrieben, aber da ist eine unter ihnen, nämlich Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte. Hochmut. Der Erste. Er nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut. Und jetzt hört dieses Wort, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Verleumden, das hat eben mit falschem Zeugnis zu tun. Unwahre Dinge sagen, verächtlich reden. Ihr Lieben, ich sage es nicht, weil ich es predigen will, ich muss es predigen. Versteht ihr, dass ich dadurch geschockt bin? Wenn du das alles zusammenballst, das ist wie ein Feuer, was du anzündest. Und hier, dass du hineinkommst, sagst, lieber Gott, hilf mir, hilf meiner Zunge. Aber das kommt aus dem Herzen heraus. Das ist ja schon im Herz drin, wenn das Herz nicht eine Herzensbeschneidung erlebt. wird es immer wieder aus dem Mund herauskommen. Du wirst nicht aufhören, über den und den zu sagen. Es gibt ja Gründe, wo man nicht übereinstimmt. Und oft, wenn du das tust und sagst, du wirst ja auch von anderen verletzt. Also eine verletzt dem anderen. Und wenn hier keine Veränderung kommt, kein Salböl rein, wenn es Gottes Geist nicht gelingt und er zwingt uns nicht, dann wird es schlimm mit uns enden. Wir sagen, der ist schuld. Aber wenn wir Verleumdungen ausstreuen, verächtliche Reden über andere, dann stellen wir uns selber eine Falle und laufen in die Falle rein. Sicher? Der Fallensteller als solcher ist Satan. Er ist ja auch derjenige, der ein Tohuwabohu unter den Kindern Gottes anrichtet, der Durcheinanderbringer. Das wissen wir alle. Und dann steht hier drin und dann sagt Johannes, und nicht genug, er, der Diotrephes, er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen, stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Und alle Apostel warnten, niemanden zu verleumden. Jeschua hat es erlebt, Matthäus 22, 15. Die Pharisäer gingen hin, hielten Rat, wie sie ihn in einer Rede und durch Verleumdung und durch falsche Zeugenaussagen fangen wollten. Verfolgung beginnt prinzipiell durch Verleumdung, durch Verbreitung von Unwahrheiten, falschen Anklagen, falschen Zeugnissen. So fängt die Verfolgung an und der Herr hat uns verheißen, dass wir verfolgt werden müssen. Das ist ein Zeichen derer, die in seinen Fußspuren gehen. Und darum wird es heute, wird die Gemeinde Jesu gerüttelt und geschüttelt. Und es ist nicht immer der Teufel. Es ist nicht immer der Teufel, es ist Gott. Der kommt mit Feuer. Glaubt doch nicht im Ernst, liebe Geschwister, dass allein das, was drin steht, und ich werde sie durchs Feuer bringen, durchs Läuterungsfeuer, dass das nur Israel betrifft. Glaubt es nicht. Er hat am Kreuz zwischen Juden und Heiden in sich eins gemacht. Das Läuterungsfeuer, ich habe das letzte Mal schon gepredigt, das kommt auch über uns. Läuterungsfeuer heißt Reinigungsfeuer, will die Schlacken verbrennen, damit wir nicht mit den anderen, mit den Gottlosen gerichtet werden. Jesaja 29, 20. Das sagt der Prophet im Auftrag Gottes, alle sollen ausgerottet werden. Die auf Unrecht lauern, die einen Menschen, hört mal, hört sehr gut. Weiß nicht, wenn du das letzte Mal das gelesen hast. Alle sollen ausgerottet werden, die einen Menschen auf bloße Anklage hin schuldig sprechen. Das ist ein Hammer, dieses Wort. Und demjenigen Schlingen legen, der ihm durch Recht spricht und den Gerechten aus nichtigen Gründen verdrängen. Da sagt der David, Psalm 38, die mir nach dem Leben trachten, legen mir Schlingen, die mein Unglück suchen, besprechen meinen Untergang. Und jetzt hört mal gut zu, dieses Wort vom Psalm 38, vom Psalm 64. Das ist sehr interessant. O Gott, höre meine Stimme, wenn ich seufze. Behüte du meine Seele, wenn der Feind mich schreckt. Verbirg mich vor dem geheimen Rat der Bösen, vor der Rotte der Übeltäter, die ihre Zunge geschärft haben wie ein Schwert, die mit giftigen Worten auf mich zielen, mit Pfeilen, um damit heimlich auf den Unschuldigen zu schießen. Plötzlich schießen sie auf ihn ohne Scheu. Ja, sie ermutigen sich zu einer bösen Sache, verabreden sich heimlich Schlingen zu legen und sie sagen, wer wird sie schon sehen? Sie ersinnen Tücken, wir sind fertig, ersonnen ist der Plan und das Innere eines jeden, ja sein Herz ist unergründlich. Aber jetzt kommt das. Aber Gott, das hat er erkannt, David, schießt einen Pfeil auf sie, plötzlich werden sie verwundet. Ihre eigene Zunge, der Bumerang-Effekt, bringt sie zu Fall, sodass sich jedermann entsetzt, der sie sieht. Da werden sich alle Menschen fürchten und sagen, das hat Gott getan. Und sie werden sich fürchten. Wir müssen uns wirklich vor den Fallstricken und Schlingen Satans hüten. Da gibt es die Fallstricke durch falsche Bündnisse, wo ich schon vor Jahren hier darüber gelehrt habe. 2. Mose 34, 12. Hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte. Das meint den Lebensstil, Anpassung des Lebensstils, der Götzen. Das ist ja heute auch in der Ökumene so. Das ist genau dieser Punkt, diese Vermischung. Ja, das ist das. Da kommen wir nicht drum herum, das immer wieder zu sagen. Dann das Nächste. Der nächste Fallstrick kommt durch Unbesonnenheit und törichtes Verhalten in unserem Reden. Sprüche 18,7. Der Mund des Toren wird ihm zum Verderben und seine Lippen sind der Fallstrick seiner Seele. Sprüche 20,25. Und das ist auch sehr interessant. Es ist dem Menschen ein Fallstrick. Überstürzt zu rufen, geweiht. Und erst nach dem Gelübde zu überlegen. Ich habe einen lieben Bruder, der Evangelist ist auch, der sich durch mich bekehrt hat, der Heilungen, Zeichen und Wunder erlebt und er hat mich am Sonntag besucht. Er wusste nicht, über was ich predige. Er wusste nicht die Thematik. Er besucht mich ab und zu. Ein wirklicher, einfacher Bruder, aber Feuer, voller Feuer. Er geht hin, kann seinen Mund nicht halten, geht ins Krankenhaus, betet für die Kranken und so weiter. Mit schlichten, einfachen Worten. Glaub einfach, Jesus liebt dich, hat einen Plan für die Slabe. Weißt du, da kriege ich Freude, wenn ich solche Leute sehe. Und er kam abendmüde von der Arbeit und da war ein Käufer da, er wollte sein Grundstück, sein Haus verkaufen, nachdem der Vater gestorben war und wollte eine Eigentumswohnung kaufen. Kam also müde von der Arbeit heim und der Käufer kommt, geht ums Auto rum und sieht einen alten Traktor. Und sagt also zu diesem Kaufpreis, da gehört der Traktor mit dazu. Und mein lieber Bruder war einfach müde, total fertig. Sagte, ich habe so einen schweren Tag gehabt. Und dann habe ich gesagt, ach ja, kannst ihn mithaben. In der Nacht kann er nicht schlafen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe ihm den zugesagt, das war ein Fehler. Am nächsten Tag kommt der Käufer wieder, also den Traktor kriege ich. Sagte, nein, ich habe einen Fehler gemacht, ich brauche ihn noch. Und dann hat er gesagt, nein, dein Ja ist ein Ja. Du hast es mir zugesagt. Und er kommt zu mir und erzählt mir die Sache. Sagt der Dieter, ich habe so mit Gott gerungen. Und dann auf einmal sagt der Heilige Geist leis zu mir. Dein Ja ist ein Ja, dein Nein ist ein Nein, dass du nicht unter Gericht fällst. Und dann hat er gesagt, ja. Da musste ich das lernen und sage, Bruder, du hast das jetzt gesagt. Das ist die Bestätigung, weil der Herr zu mir gestern gesagt hat, du musst über das Thema predigen. Sagt er, okay, ich bin den Traktor los, aber ich habe meinen Seelenfrieden. Ihr Lieben, siehst du, das sind in solche Dinge. Wenn du was zusagst, das ist so gefährlich, wenn wir einfach leichtfertig sagen, ich helfe dir. Und, oder andere Dinge, wo wir uns in einen Fallstrick bringen. Darum mach nie Versprechungen oder Zusagen, die du nicht halten kannst. Das ist sehr wichtig für uns alle. Ihr kennt das Gericht von Ananias und Sapphira. Niemand hat sie gezwungen. Niemand hat sie gezwungen, sie allein waren's. Und haben einen Teil von ihrem Vermögen weg und sie starben daran, weil sie den Heiligen Geist, weil sie Gott belogen und betrogen haben. Hier ist ein wichtiges Wort für uns alle. Sprüche 6, 1 bis 5. Mein Sohn, hast du für einen anderen, ich kenne diese Thematik durch Geschwister, die wenn die CD hören, da werden die sofort dran denken und jetzt weinen anfangen, weil sie das erlebt haben, weil einer gekommen ist, als Christ, du kannst du mir 50.000 Mark leihen, ich zahle es dir zurück. Die Frau ist heute verarmt. Nie hat es dieser gläubige Bruder zurückbezahlt. Nie. Mein Sohn, hast du für einen anderen Bürgschaft übernommen? Hast du dich durch Handschlag verpflichtet, für seine Schulden aufzukommen? Sind deine eigenen Worte dir zur Schlinge geworden? Bist du durch deine Versprechungen in eine Falle geraten? Dann hat der andere dich in seiner Gewalt, mein Sohn. Und dir bleibt nur noch ein Ausweg. Geh zu ihm, bestürme ihn mit Bitten. Lass nicht nach, damit er dich freigibt. Gönne dir keine Ruhe. Gönne deinen Augen keinen Schlaf, bis du ihm entronnen bist wie eine Gazelle aus der Hand des Vogelstellers. Überleg mal. Bis du davon entronnen bist aus der Hand des Vogelstellers. Psalm 39,2, das sagt David, nachdem er schon etliches erlebt hat. Ich habe gesagt, ich will auf meine Wege achten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund in Zaum halten, solange der Gottlose vor mir ist. Aber nicht nur von Gottlosen, sondern lernen auch unter den Geschwistern. wenn du plötzlich übermannt wirst. Und meistens ist es emotionell, seelisch. Ich habe eine Broschüre geschrieben vom seelischen zum geistlichen Christ. Da ist das auch mit drin. Tod und Leben ist in der Zunge Gewalt. Wenn wir emotionell bewegt sind, auch was du aus deiner Emotion heraus tust, und du hast es getan, und du hast, ach ja, der Bruder gefällt mir, komm, jetzt gebe ich einen dicken Batzen, dann darfst du dir hinten auch nicht leid tun. Was du gibst, gib als dem Herrn. Was ich gegeben habe, habe ich dir gegeben. Denk nicht darüber nach. Darum ist all das emotionelle Handeln, das Euphorische, aus der Seele beschwingt, auch jetzt, und dann hörst du vielleicht etwas, wo du nicht mit einverstanden bist. Mensch, und ich habe den jetzt gerade 2000 Euro gegeben. Ich bin ein Blödmann. Hat Gott dir gesagt, so schnell und unüberlegt zu handeln? Ihr Lieben, und es sind alles Dinge, wo der Herr weiß, die vorkommen. Warum sagt es uns Gott? Weil er sagt, auch hier muss eine Veränderung rein. Hier muss eine Veränderung rein, dass die Zusagen meiner Kinder ein Ja ist und kein Nein ist. Dass sie nicht hin und her schwanken, wenn sie sagen, okay, ich komme. Oder ich tue das, ich helfe dir da, und dann kommen sie nicht. Dann müssen sie sich wirklich entschuldigen, wirklich Gründe bringen dafür. Weil wenn wir weiter so leichtfertig mit unserer Zunge umgehen, sind wir vor Gott nicht glaubwürdig, aber wir sind ein Angriff, wir bieten eine Angriffsfläche für Satan. Das ist einfach der Fall. Ihr kennt das, was von Jakobus 3, 5 bis 11, jeder kennt die Bibelstelle. So ist auch die Zunge ein kleines Glied, richtet große Dinge an. Ich will es nicht lesen, weil es eigentlich jeder kennt. Jakobus war der Bruder des Herrn. Ein kleines Glied richtet großen Schaden an. Da steht ein Wort von David im Psalm 141, 3. Das habe ich sofort gebetet, wie ich es gelesen habe. Das darf ich euch nicht vorenthalten. Er betete Folgendes. Wahrscheinlich wurde er auch überführt vom Herrn. Herr, stelle eine Wache an meinen Mund. Bewahre die Türe meiner Lippen. Das wollen wir jetzt mal gleich machen. Herr, stelle eine Wache an meinen Mund. Und bewahre die Tür meiner Lippen. Nochmal laut. Herr, stelle eine Wache an meinen Mund. Bewahre die Tür meiner Lippen. Warum? Sprüche 13,3 gibt er die Antwort. Wer auf seinen Mund Acht gibt, behütet seine Seele. Wer aber immer wieder seine Lippen aufsperrt, tut zu seinem eigenen Unglück. Bumerang-Effekt. Denn wer anderen eine Grube gräbt, Sprüche 26,27. Ihr Lieben, ich wusste nicht mal mehr, dass das in der Bibel drin steht. Ich dachte, das ist eine menschliche Redewendung. Aber es steht in der Bibel drin. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Es geht noch weiter. Der zweite Teil, der wird dann immer ausgelassen, ist auch interessant. Wer einen Stein auf andere wirft, auf dem wird er zurückrollen. Oder wer einen Stein wirft, auf den kommt er zurück. Also der Bumerang-Effekt. Wer Böses sät, wird Böses ernten. Und das ist eine ernste Mahnung für Kinder Gottes auch, die verleumden, die in dieser ungereinigten Situation ihres Herzens, ihrer Seele leben. Man muss sie warnen, sagen, hört diese Botschaft an, seid nicht leichtfertig. Nochmal Sprüche 20,19 über Verleumder. Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus, darum, weil er den Mund nicht halten kann. Und lass dich nicht mit ihm ein. Lass dich mit keinem Hitzkopf ein, der als Verleumder umhergeht. Also jeder Mensch, der schnell zum Zorn agiert, ist ein Hitzkopf. Lass dich mit keinem Hitzkopf ein. Er kann seine Zunge nicht im Zaum halten. Darum steht in Sprüche 21,23, wer seinen Mund und seine Zunge behütet, der behütet seine Seele vor mancher Not. Prediger 5,1, das musste Salomo auch erfahren. Übereile dich nicht mit deinem Mund. Lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Und darum sollst du nicht viele Worte machen. Dann sagt er, In 4 Verse später, in Prediger 5,5, lass dich durch deinen Mund nicht zur Sünde verführen und sage nicht vor dem Boden, es war ein Fehler, es war ein Versehen. Denn warum soll Gott über deine Äußerung erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Das ist ein wichtiger Psalm. Ich habe ihn geschrieben, wichtig. Psalm 15, 1 bis 5. Von David. Hier fragt David: Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und jetzt kommt's: Der rechtschaffen wandelt, Gerechtigkeit übt, Wahrheit redet in seinem Herzen und nicht verleumdet mit seiner Zunge, der kein Übel tut seinen Gefährten, keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten, in dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die dem Herrn fürchten, der hat er zum Schaden geschworen, jetzt passt gut auf, dieses Wort, es nicht ändert, der sein Geld nicht auf Zins und Zinseszins gibt und kein Bestechungsgeschenk nimmt gegen den Unschuldigen. Wer solches tut, wird in Ewigkeit nicht wanken. Und dass wir nicht verleumden sollen, sagt Jakobus, in Jakobus 4,11. Wer seinen Bruder verleumdet, seinen Bruder richtet, verleumdet das Gesetz. Er richtet das Gesetz. Sonst wirst du durch das Gesetz gerichtet. Psalm 19, 13. Auch David. Verfehlungen. Wer erkennt sie schon? Sprich mich los von denen, die verborgen sind, auch von Mutwilligen. Bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben vor großer Übertretung. Und da gibt es ein Lied, das sind eigentlich nur 2 Sätze, von Jugend einer Mission in den 70er, 80er Jahren gesungen. Als ich das las, wusste ich, es gibt dieses Lied. Das heißt, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, o Herr. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, o Herr. Damals, wo ich das Lied gehört habe, dachte ich mir, ja, es ist kein besonderes Lied, es reißt mich nicht vom Boden. Aber wenn ich heute die Botschaft dazu nehme, dann hat es sehr wohl seine Wichtigkeit, sehr wohl seine Dringlichkeit. Gerade, ich möchte mal so sagen, ich habe oft von meinem Naturell, das auch sehr forsch ist, aufdringlich oft manchmal, auch eine meiner Töchter, die kann reden wie ein Wasserfall. Wer also redet wie ein Wasserfall, kommt sehr schnell in Gefahr zu sündigen, weil man zu viel redet. Es gibt aber auch Leute, die bringen ihren Mund nie auf. Die machen auch Fehler, weil sie es denken, aber nicht sagen. Schon der Gedanke ist eine Sünde. Und so hat jeder von uns seine Plage, jeder braucht das Kreuz. Sag, Herr, lass meine Worte wenig sein und wenn sie sind, sollen sie zum Guten sein, zum Segen sein. Hilf mir zu schweigen. Da ist das wieder. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Nun möchte ich zu den Unterschied kommen, nochmal von beiden. Wir wollen das jetzt gegeneinander, Gegenüberstellung. Wenn wir jetzt eine Gegenüberstellung machen, ein treuer Zeuge, ein wahrer Zeuge und ein falscher Zeuge, steht sogar in der Bibel drin. Ein treuer Zeuge lügt nicht. Sprüche 14,5. Aber danach heißt es, Gegenüberstellung, ein falscher Zeuge bringt Lügen hervor. Das ist eine Scheidung. Gott kommt mit seinem Wort, mit seinem Schwert, er trennt, wenn wir in der Lüge bleiben. Er sagt, ihr habt nichts mit meinen, ihr könnt nicht meine Zeugen sein. Wir sind ja berufen, Zeugen der Wahrheit zu sein, Zeugen für den Herrn zu sein. Wir sind Zeugen Jesu, dazu sieht es unsere Berufung. Und viel zu wenige machen das für uns fest, die Wahrheit reden. Natürlich können wir uns versündigen, aber wir können Gott bitten, Herr, bewahre meinen Mund, dass sie nicht alles rausplappern, womit ich mich versündige vor dir. Sprüche 19,5 über einen falschen Zeugen. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft. Und wer Lügen ausspricht, wird nicht entfliehen, also er kommt unter Gericht. Sprüche 21, 28. Letztlich Ein Lügenzeuge geht zugrunde. Also ein falscher Zeuge, ein Lügenzeuge. Wir sehen, Gott macht heute eine Scheidung durch sein Wort. Auch der Verleumder kommt unter Gericht. Hier steht im Psalm 140, 12, der Verleumder wird nicht bestehen im Land der Gewalttätigen, wird das Unglück verfolgen bis zu seinem eigenen Untergang. Und hier ist ein Wort, Sprüche 14, 25. Dieses Wort habe ich sehr oft gebraucht, als ich für den Herrn jahrelang auf der Straße war. In meinen Rundschreiben habe ich das sehr oft betont. Es wird ja oft gepredigt in der Gemeinde, ja, wir sind Zeugen, aber sie gingen ja nicht raus. Ich habe ja damals wirklich viel, viel gelitten, weil die einfach, obwohl meiner Schulungen in Gemeinden, nicht rausgingen. Und hier steht dieses Wort, Sprüche 14, 25, ein wahrer oder ein echter Zeuge rettet Seelen oder ist ein Seelengewinner. Der überlegt sich, ob er in eine Gemeinde geht und sich eine langweilige Botschaft anhört und sagt, Herr, gib mir Feuer. Herr, ich bin noch jung, ich bin noch unerfahren in allem, aber Herr, gib mir dein Erbarmen, gib mir deine Barmherzigkeit, dass ich ein Zeuge für die Wahrheit bin. Er rettet Seelen. Das meinte er mit dem theologischen Geschwätz. Da hast du schon recht, Bruder. Das habe ich alles erlebt. Das heißt, er legt für die Wahrheit in Jeschua HaMashiach Zeugnis ab. Und das genau ist, was der Herr getan hat. Was hätte Jesus von sich sagt, Johannes 18, 37. Hier sagt er, ich bin dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Dafür leben wir, du und ich, um für die Wahrheit in Christus Zeugnis zu geben. Vater, ich bitte dich von ganzem Herzen, lass uns aufstehen. Vater, ich bitte dich in ganzem Herzen, dass du dein Wort durch deinen Geist in unser Herz, in unsere Sinne, in unserem Geist versiegelst heute, Herr. Dass wir wirklich für die Wahrheit Zeugnis geben, dass wir Kinder der Wahrheit sind, weil du die Wahrheit bist. Und dass uns bewusst ist, dass eine Wolke von himmlischen Zeugen uns beobachtet, jeden von uns. Und dass wir uns wie wahre Zeugen verhalten. Hilf uns, dass wir nicht verleumden. Wenn wir schlechte Nachricht hören von jemandem anderen, dass wir vorsichtig sind mit dem Aburteilen, sondern nach deinem Wort auf zwei oder drei Zeugen Acht geben. Hilf uns, dass wir nicht einfach Sprünge vorwärts machen, großtuerisch sagen, schau, wie viel Power ich habe, ich springe 5 Meter weit oder ich mache das und das, sondern lass uns unser Reden langsam und bedächtig sein, wenn es um die Wahrheit geht. Wohl überlegt sein. Und hilf uns, dass wir in den Anfechtungen standhalten, dass wir nicht übers Ziel hinausschießen, dass wir nicht Pfeile abschießen von tödlichen Reden, die auf uns selber zurückkommen und unsere Seele verletzen. Ich bitte dich, wirkest du. Hebräer 12,1 sagt, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lass uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Lass uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger, Vollender des Glaubens, der das Kreuz erduldete und die Schande für nichts erachtete. Achte doch auf ihn, der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Und Herr, dasselbe bitte ich dich heute. Vater, und ich bitte dich, verherrliche jetzt deinen Namen durch diese Botschaft. Segne alle, die diese Botschaft hören, dass das Wort in sie hineindringt, in gutes Erdreich, in einen guten aufnahmebereiten Herz, dass es Frucht bringt, weil du gesagt hast, du achtest darauf, dass dein Wort Frucht bringt. Du wirst dazu diesen guten Samen, diese gute Saat säen, Herr. Denn wir wollen vorwärts kommen im Reich Gottes. Wir wollen nicht stolpern, Herr, sondern wir wollen zielstrebig, Tag für Tag unseren Weg mit dir gehen. Und du ziehst uns voran durch deinen guten Heiligen Geist, der als Helfer, als Tröster, als Beistand bei uns ist. Halleluja. Wir danken dir dafür. Segne du dein Wort. Amen, Amen, Amen. Amen.